Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Piraten der Leere, der ersten im neuen Jahr 2018. Schön, dass ihr auch wieder rein hört. Es war eine unglaublich lange Pause, es war eine zu lange Pause, es war unfassbar viel. Ich habe über vieles nachgedacht, ich habe ganz viele neue Themen für dieses Jahr, wurde aber von einem eigenen Thema, was ich mir gar nicht überlegt habe, in der Winterpause eingeholt. Wie ihr wisst, bin ich sehr Social Media affin, über welche ihr auch mit mir kommunizieren könnt, wie ihr das hinkriegt. Ich sag's jetzt einmal kurz, Twitter, MR Willowood und Facebook natürlich, Willowood Music oder so. Aber ich wurde eingeholt von einem Thema, ihr wisst, bin ich sehr affin für Social Media Themen und habe mich dementsprechend mit dem einem Tweet auseinandersetzen müssen. Ich bearbeite ja beruflich auch Twitter und Facebook und da entging mir eine kleine Netzdebatte, ein kleiner Shitstorm, nicht, der mich ins Nachdenken gebracht hat. Die Causa Phantasialand oder die tatsächliche Frage, wie geht man mit rechts um? Wie gehen Unternehmen mit rechts um? Wie geht man persönlich mit rechtem Alltag um? Denn er holt uns ein und er wird mehr. Das ist leider so. Und man so gerne man dann eine Anti-Haltung irgendwie einbauen möchte, boah, ich habe gerade einen Songwunsch. Ist es dennoch so, dass man versuchen sollte und in irgendeiner Form ein Mittel damit finden sollte, wie man mit Menschen, die andere Menschen nicht akzeptieren und nicht mal tolerieren, umgeht. So, das kommt gleich. Erstmal muss ich erklären, wie die Zustände sind, in denen ich hier gerade aufnehme, denn ich nehme das wieder auf und es ist diesmal nicht live. Ja, ich habe endlich wieder eine Möglichkeit aufzunehmen gefunden, diesmal in den wunderschönen Abstellkammern einer wunderbaren Dame, dessen Name ich jetzt hier nicht sage. Und ich bin sehr angeschlagen. Ich plage mich seit Monaten mit einem Knieproblem durch die Gegend, das nicht verheilt, weil man nicht diagnostizieren kann, was es ist. Von Knochenentzündung über Knieflüssigkeitsverbreitung war alles irgendwie schon dabei an Theorien von Ärzten und dementsprechend bin ich gerade auf, ich nenne es mal Pferdetöterdrogen, die jetzt gerade ausprobiert werden von einem Doktor als Medikation, um den Schmerz einzudämmen und eine Entzündung zu hemmen, was vielleicht sogar das Problem löst. Ende vom Lied, ich stehe nicht komplett bei mir, sondern bin ein bisschen neben mir. Und weil das so ist, möchte ich auch zum neuen Jahr und eben unter diesen Umständen eine kleine Hilfestellung verwenden. Ich habe mir diesmal nicht spontan etwas überlegt und dazu etwas vorbereitet und dann frei drauf loszureden infolgedessen, sondern ich bin tatsächlich heute so weit, dass ich eigentlich alles, was ich sagen möchte, runtergeschrieben habe. Damit ich meine Gedanken nicht komplett verliere, denn ich habe gerade eben schon gemerkt, dass ich komplett super schnell rauskomme und dass Schmerzen, auch wenn sie passiv und gewöhnt sind, dennoch vorhanden sind und einen von so etwas doch ein bisschen abhalten können. Wen es genauer interessiert, was mit mir passiert ist, ja, der kann mir eine Nachricht schreiben. Für die allen anderen wäre es jetzt unfair, wenn ich das täte, obwohl anscheinend kein Interesse daran bestehen müsste. Die Causa Phantasialand. Was war passiert? Ich werde dazu einmal ein paar Tweets vorlesen und ein bisschen runterbrechen, was passiert ist. Es gab eine Netzdebatte, weil das Phantasialand sich fälschlich geäußert hat, beziehungsweise im Konsens vieler Twitterer fälschlich geäußert hat. Rechtlich korrekt. Was war passiert? Es gab einen Tweet von einem Menschen, der das Phantasialand aufmerksam machen wollte, nämlich, hey, von Julie Bimmelmann, ich zitiere, hey, at Phantasialand, lasst ihr eigentlich immer erkennbare Neonazis mit Springerstiefeln, weißen Schnürsenkeln und Thorsteiner-Klamotten rein? Mit einer kurzen Erklärung an den Verfassungsschutz daran, der Verfassungsschutz Brandenburg, einige zivilgesellschaftliche Organisationen sowie die meisten Medienberichte sehen in Thorsteiner ein Erkennungsmerkmal der rechtsextremen und neonazistischen Szene. In der Öffentlichkeit wird Thorsteiner meist an diesem Zusammenhang thematisiert. Das Tragen von Thorsteiner Kleidung ist unter anderem im Deutschen Bundestag, im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, im Sächsischen Landtag sowie in zahlreichen Fußballstadien verboten. Zur Erläuterung des Ganzen. Daraufhin gab es dann viele verwunderte Tweets, so Antworten aller, ich wusste gar nicht, dass mit den Nazis und verwunderte Thorsteiner-Käufer, die das auf der einen Seite sagen und andere so Leute, die das natürlich, wie es Twitter nun mal so anbietet, ironisch machen, ne? So Sprüche wie, meine Thorsteiner T-Shirts habe ich gekauft, weil die so schick sind, kann man super tragen beim Kloputzen oder wenn man den Müll rausbringt. Ja, ne? Dann gab es da ein paar Bilder zu mit I Love Hitler Shirts und sowas. Zu dem ganzen Thema. Und dann gab es weitere Bilder, noch weitere Menschen, denen das aufgefallen ist, dass da wohl irgendwie eine Gruppe von Nazis rumläuft und auch sich nicht nur an den Klamotten erkennbar zeigt, sondern tatsächlich auch auffällt. Und das Phantasialand hat reagiert. Das Phantasialand hat geantwortet, ich zitiere wieder, auf Twitter: Es liegt uns fern, unsere Gäste aufgrund ihres Äußeren, der Herkunft, sexuellen Vorlieben, religiösen oder auch politischen Ansichten einzuordnen und daher den Zutritt zu einem fantastischen Erlebnis zu verwehren. Klar, kann man jetzt erstmal grundsätzlich nichts gegen sagen, wenn es jetzt darum gehen würde, dass sich ein SPDler über einen CDUler aufregt. Aber das Problem, was sich dahinter verbirgt, wird auch durch einige Twitterer natürlich deutlich. Zum Beispiel Sylo der Boss, bald der Namensänderung in Fun Nazi Land, sich solidarisch zeigen mit Menschen, die für Intoleranz, Hass und Gewalt gegen Fremde stehen, ist schon harter Tobak. Toleranz gegen Intoleranz war schon immer der erste Schritt ins Verderben. Weitere Tweets. So reagiert Phantasialand also auf die Frage, warum Nazis ungehindert in den Park können. Ein Herz für Nazis und menschenverachtende Ideologie, denn Nazis haben auch ein Recht auf Spaß. Ich kotze. Frau mit Hijab, wieso zwängen Sie mir Ihre Weltanschauung auf diesen Terror hier in Deutschland? Nazi in Nazi-Outfit in Phantasialand? Naja, darf jeder tragen, was er will. Was ist, wenn er die Kleidung auf dem Boden gefunden hat? Seine Oma hat ihm Thorsteiner getrickt, eventuell gestrickt. Naja. So. Dann gab es auch einige, die das zum Beispiel unterstützen oder auch kritisch hinterfragen. Zum Beispiel, ich finde Nazis auch scheiße, aber ich denke nicht, dass Phantasialand-Verbot da hilft. Hashtag Weltraumaffen. Genau, und ein riesiger Diskurs ist losgegangen. Vor allen Dingen einige Menschen haben sich dann buskiert gesagt, dass sie dann eben nicht mehr kommen können, weil diese Nazis eine Bedrohung sind. Insofern ist es ein indirektes Ausschließen, nämlich Betroffene von Nazi-Gewalt zum Beispiel, aber gut. Und dann ganz viele Fun-Posts von Adolf Hitler mit einem Phantasialand-Banner und so, und während er den Hitlergruß macht, und dann musst du sagen, so groß musst du sein, um mit der schwarzen Mamba zu fahren, solche Witze, ne? Wie es dann eben so läuft. Die Essenz des Ganzen war, dass sich Phantasialand dazu nicht mehr geäußert hat. Der Hansapark zum Beispiel hat darauf Bezug genommen, nämlich, dass man so etwas nicht in Ordnung findet. Das Phantasialand hat sich explizit vorbehalten, Besucher, die andere belästigen, des Parks zu verweisen. Dass sich Menschen also durch Neonazis in voller Montur belästigt fühlen könnten, kommt dem Phantasialand also nicht in den Sinn. Um dann mal Christopher Lauer zu zitieren, der sich dazu auch geäußert hat. Ein guter Abschluss dazu ist eigentlich, dass Neonazis wollen Menschen töten oder töten Menschen wegen ihrer Herkunft, siehe NSU, Religion, Aussehen, sexueller Vorlieben oder politischen Ansichten. Das Phantasialand interessiert das aber nicht. Es achtet lieber darauf, dass Thorsteiner-Träger auch dort eine tödliche Ideologie zur Schau stellen können. Ne? Konsum über alles. Und da setze ich eigentlich auch. Wie geht man mit rechts um? Was ist da der richtige Weg? Und was sind die persönlichen Berichte? Denn im Endeffekt sind wir nur die Summe unserer Lebenserfahrung, / in einer Gleichung gesetzt mit unserer Reflexion und den Wahrnehmungen anderer, die artikuliert uns gegenüber zu unserem Gedanken Kosmos hinzustößen. Klingt jetzt erstmal schwierig, klingt jetzt erstmal verkopft, klingt jetzt erstmal nach Geltungsdrang meinerseits. Okay, kann ich verstehen. Ich bin das erste Mal zum Beispiel im Kindergarten mit dem Thema Intoleranz irgendwie aneinander geraten. Ich habe eine Sandburg gebaut und die wurde dann mit einem einzigen Schlag von, okay, anonymisieren, Schippen Sebastian kaputt gemacht. So. Warum nenne ich ihn jetzt so? Kommt gleich. Er erklärte mir total frenetisch und fanatisch vor allen Dingen und sehr aggressiv, dass Sand eben sein muss und Burgen blöd und ich jetzt aus dem Sandkasten soll, weil er eben mehr wert ist. Für mich war das total schwachsinnig und ich sagte, sowas ähnliches, dass Burgen halt das einzig Richtige seien und wir beide doch gleich, außer die Burgen. Auch nicht richtig. Er fing an, mich zu schubsen und das hat dann meine Schwester auf den Plan gerufen, die ihn dann mit einer Schippe hart bearbeitet hat. Jetzt erklärt sich, glaube ich, die Idee des Spitznamens. So viel zu dem Namen. Und liebe Grüße an der Stelle, falls du das hörst. Kinder können so grausam sein. Naja, es war für mich unvorstellbar, dass er meine persönliche, unfassbare, erkämpfte Wahrheit nicht sehen konnte, weil sie für mich doch ganz offensichtlich war. Es war doch eindeutig. Ich lernte vor allen Dingen, wie völlig aussichtslos es ist, jemanden von seiner Sicht der Dinge überzeugen zu wollen. Aber ist es das? Ich habe schon oft nachträglich in meinem Verlauf meines Lebens Menschen tatsächlich von irgendwelchen Gedanken oder ähnlichen oder Erkenntnissen für mich überzeugen können. Aber ich greife vor. Am unerträglichsten ist zum Beispiel diese Erfahrung der Machtlosigkeit, wenn es um mehr geht als um Bauklötzchen. Etwa zum Beispiel die Frage der Moral oder Gerechtigkeit, das Zusammenleben, ne? Oder, und um Politik. Das sind so Faktoren, da merkt man dann schon, dass es wieder um das Nationalsozialistische, das da andecken könnte. Ne? Die entscheidenden Momente, in denen wir nämlich glauben, für unsere Überzeugung einstehen zu müssen, sozusagen. Das sind diese Punkte. Und über die wir uns dann tatsächlich auch verorten können in der Welt. Gerade jetzt, wo überall um uns rum der Populismus wuchert und einfache Antworten die Runde machen, rechnet man hinter jeder kleinen Ecke mit so einem Zusammenstoß. Aber wie verhält man sich denn dann da? In einer Auseinandersetzung mit einem Menschen, dessen Einstellung zum Beispiel der eigenen komplett diametral, also entgegenwirkend ist, wenn Fakten und Meinungen und Emotionen längst alle miteinander in so einem undurchsichtigen Kosmos verschmolzen sind. Und wenn dann da noch Hass reingeworfen wird, was auch noch reinschmilzt, hat dann Reden überhaupt noch einen Sinn? Und bis zu einem bestimmten Punkt in meinem Leben habe ich ganz klar gesagt, nein, und Gewalt gegen Nazis und so. Und da bin ich ganz lange schon weg. Ich habe zum Beispiel NPD-Plakate heimlich abgehängt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht justiziabel. Abgehängt oder meine Schwester zum Schutz zur Verteidigung des einen Standpunkts der Unversehrtheit gehabt, sag ich mal so, mit der Schippe. So, sicher, solche Situationen bleiben da eher selten. Vielleicht hört man mal an der Supermarktkasse aber einen fremdenfeindlichen Kommentar, ist mir passiert, und schafft es im Idealfall dann gerade noch verkrampft, irgendwas vor sich hin zu murmeln. So ist es zum Beispiel bei mir. Ich bin da nicht schnellschaltaffin, weil ich nicht denke, dass ich an einer Sparkasse, einem Supermarkt oder ähnlich in einer Kasse schnell schalten muss, was das angeht. Da bin ich dabei, Geld rauszusuchen, da schalte ich nicht so reflexartig. Da bin ich einfach mit meinem Beruf zu sehr im Schreibkosmos, als dass ich mich dann verbal artikuliere direkt, ne? Und dass ich da spontan bin. Spontanität gerne, aber nicht während eines Prozesses und des Unvorbereitetseins auf Spontanität bei mir. Ist tatsächlich so. Ich brauche 3-4 Sekunden und dann bin ich auch drauf eingestellt auf eine Situation. Aber diese 3-4 Sekunden, wenn die fehlen, nun ja, man murmelt dann meistens erstmal irgendwas vor sich hin, damit man was gesagt hat zum Beispiel, das kenne ich zum Beispiel. Danach stellt man sich stundenlang vor, was man eigentlich hätte sagen müssen oder können, und ich ärgere mich dann. Aber worüber eigentlich? Darüber, dass dieser Typ, Mensch, Verkäufer weiterhin mit seiner feindseligen Meinung durch die Welt rennt und ich nichts daran ändern konnte? Oder nagt es auch an mir, dass ich einen verletzten Stolz mit mir rumtrage, weil man doch eigentlich im Recht ist, die moralische Erhabenheit? Ich denke in einer solchen Situation zu sehr über diese Situation nach, um darauf in irgendeiner Form adäquat reagieren zu können. Wie handhabt ihr das? Wie macht ihr das mit euch selber aus? Wie kommt ihr in der Situation klar? Eine gute Frage, und da werden wir gleich drauf eingehen, denn wir haben schon wieder den ersten musikalischen Block und der ist diesmal bam, geil, richtig geil, richtig geil, richtig geil. Ich habe nämlich mal ein paar meiner All-Time-Favorites ausgepackt und darunter fällt jetzt erstmal das vernichtende Urteil von Johnny Cash zu allem Möglichen, nämlich God's Gonna Cut You Down. Bis gleich. So, und da sind wir wieder bei Piraten der Lehre. Mein Name ist wie immer Lenny Willowood, wollt ihr gar nicht hören, und es geht um den Umgang mit Rechts. Wie umgeht man ihn, wie geht man damit um? Genau, und ich habe mich mit dieser Supermarktkassiererin auseinandergesetzt, die dann einem mit rechts einem ins Gesicht haut, irgendeinen Kommentar mit Ausländer raus und dieser Pöbel und dieser Scheißneger oder sowas. Entschuldige, dass ich den Begriff verwendet habe, aber ich wollte mal eine echte Situation, die mir mal passiert ist, mit einem guten Freund, dunkler Hautfarbe, einfach mal vorgreifen. Ich denke in solchen Situationen derbe oft drüber nach, hatte ich eben schon gesagt, und kann dann nicht mehr drauf reagieren. Und was derbe einfach dabei ist, ist, sich in leidenschaftliche Empörung oder in Vorwürfe selber zu flüchten. Das bewirkt nämlich für einen selbst, dass man sich erhaben fühlen kann, dass man glaubt, dass man auch alles Notwendige getan hat, ne? Wenn ich meinen Standpunkt klar gemacht habe, dann habe ich ja zumindest was getan. Es bewirkt aber, dass der andere das Gleiche tut. Wie meine Schwester damals. Er hat mich falsch behandelt, deswegen haben wir ihn falsch behandelt. Oder in dem Fall der verlängerte Arm von mir, in dem sehr Situation. Sehr viel lange und die meiste Zeit danach bin ich eigentlich mehr der verlängerte Arm meiner Schwester gewesen. Für gute Dinge, weil aus mir selbst wenig Gutes rauskam. Aber es ist ein anderes Thema. Wenn ich also jetzt zum Beispiel eine fremdenfeindliche Äußerung höre und einfach nur sage, das ist aber rassistisch, dann kann das natürlich passieren, dass die andere Person meint, einfach mit der Nazi-Keule von den Linken linksgrün versiffte Arschlöcher oder sowas mundtot gemacht zu werden, dann sofort dicht macht und für keine Argumentation mehr zugänglich ist. Wie reagiere ich also in so einem Gespräch darauf, wenn ich direkt konfrontiert zu werden? Und ganz zu schweigen von dem nicht direkt konfrontierenden Umgang, sondern der Passivität, wie zum Beispiel im Phantasialand. Wie gehe ich jetzt damit um? Ich frage meistens, wenn ich nachgedacht habe über eine Situation, mein Gegenüber noch da ist, was seine Motivation ist. Was treibt ihn dazu, dass er das meint? Und meistens, ich bin nur neugierig, vielleicht können Sie mich ja von Ihrem Standpunkt überzeugen. So, und aus dem Impro-Theater zum Beispiel, Shoutout an die Impro-Fabrik, habe ich gelernt, dass man Situationen annehmen muss, was nicht heißt, die Situation gut zu heißen oder ähnliches oder die Meinung des anderen, sondern es geht darum, die Logik des anderen nachzuvollziehen, seine gedanklichen Routen eben mit nachzugehen, um ihm dann an den ganz wichtigen, entscheidenden Abzweigungen eine Alternative anzubieten. Die muss man aber sehen. Warum musste Alternative, by the way, nur so negativ besetzt werden? Also, das will ich mal kurz irgendwie in Frage stellen. Ich habe den Begriff immer geliebt, eine Alternative zu haben. Oh, es war so schön, der Begriff vor, weiß ich nicht, gefühlt 2010. Das bunte Denken in allen möglichen fröhlichen Abzweigungen, das war meine Assoziation mit einer Alternative. Naja, ich schweife ab. Nur mal angenommen, ich schaffe es, mich aufzureifen, die Person am Supermarkteingang, also an der Kasse, abzufangen und noch zur Rede zu stellen, was eben meistens nicht passiert. Kann er mich überhaupt jemals verstehen oder ich ihn, beziehungsweise sie? Schließlich leben wir doch in separierten Realitäten. Schon allein deshalb, weil er beim Gespräch Auge in Auge genau den Ausschnitt der Welt sieht, den ich gerade nicht sehe. Und ich muss kurz die Lanze brechen erneut. Ich liebe die deutsche Sprache. Ich liebe sie. Ich finde sie besser als alle anderen Sprachen. Aber selbst sie, diese Sprache, die Sprache per se, der einzige Weg von meinem Kopf in den Das ist anders, ist so begrenzt und so hilflos an der Stelle, wie ich mit der Situation meistens. Ich erliege dann generell dem Weg des geringsten Widerstandes und bezahle und gehe und meide dann das Geschäft so als Conclusio, dass ich das nicht unterstützen möchte oder zumindest die Kasse. So. Also quasi den Schalter, an dem die Dame steht. Das bringt dann aber nichts und das führt vor allen Dingen eher zu, dass sich beide Seiten in ihren Meinungen komplett festigen und schon weitere Defensivstrategien entwickeln. Und dabei lohnt es sich dann tatsächlich, in die Person hineinzuversetzen. Bei Impro zum Beispiel ist das eine entscheidende Fähigkeit, die gezielt gefördert wird, zum Beispiel in unseren Workshops. Aber ich mache keine Werbung, ich sage nicht, wann sie sind, ich sage nicht, für wen sie sind. Wen es interessiert, der würde das eh googeln. Weil hier die Themen und Standpunkte bei Impro zum Beispiel zugelost oder vorgegeben werden und man alles vom Gegenüber annehmen muss, ist man regelmäßig gezwungen, nicht nur umzudenken, sondern oft auch Meinungen mit aller Kraft zu verteidigen, die man sonst verachten würde, weil sie zum Rollenbild gehören. Wenn ich zum Beispiel einen Nazi spiele, auf der Bühne als Vorgabe vom Publikum oder so, oder weil jetzt die Übung eben vorgibt, dass man eine extreme Position spielen soll, passiert auch mal, dann muss ich mich in die Person hineindenken und nicht nur versuchen, ein Stereotyp darzustellen, sondern dann muss ich für den Moment das auch sein, so schwer das ist und so weit das von einem weg ist. Und dadurch bekommt man ein Gespür dafür, wie man mit den Schnittmengen, mit seinem Gegenüber irgendwie einen gemeinsamen Grund findet, den man als Basis sozusagen nutzen kann für den Versuch, den anderen wiederum mitzunehmen in das holprige, seltsame Gebirge der eigenen Logik und in die gemeinsame, ich sag mal, gestaltete Szenerie. Das klingt jetzt alles derbe gut, aber wie hilft es eigentlich in der Gesamtsituation mit diesem Kassierer, Kassiererin? Das habe ich mir alles schön überlegt. Toll gemacht, Lenny, mit deiner weltfremden Akademiker-Naivität, ohne dabei klug genug zum Akademiker es zu schaffen gewesen zu sein, prallt da meine Vorstellung vor eine Mauer, glaube ich. So, und dann würde ich sagen, machen wir das Ganze doch einfach mal wieder wie bei Impro. Nehmen die Art des Gesprächs an bei der direkten Konfrontation. Mal ein Beispiel, Gregor Gysi von der rechten Kundgebung. Der hat vor Rechten gesprochen. Chapeau an der Stelle. Ich bin super ambivalent wegen der Vorgeschichte Gregor Gysis mit Gregor Gysi. Und er stetigt auch sehr viele populistische Aussagen, die nicht unbedingt eine Überzeugung innetragen. Aber er hat auch überzeugende Standpunkte trotzdem. Was war passiert? Gysi einigte sich mit den Rechten darauf, dass es richtig gewesen sei, dass es dem Staatshaushalt zum Beispiel mehr Geld zur Verfügung stünde, wenn es keine Ausgaben für Asylsuchende gäbe. Und dann gab es einen Riesenapplaus. Yeah, scheiß Ausländer. Aber von dann ging er weiter und erläuterte aber zum Beispiel in der Rede, die kann man auf YouTube zum Beispiel gucken, dass er nichts von dem eingesparten Geld bei denen landen würde, die da eigentlich die schlechten finanziellen Situationen als Argument gegen die Aufnahme von Flüchtlingen anführen, nämlich das Publikum. Und sie sich für den falschen Feind eben suchen würden. Tatsächlich die da oben und nicht die da neben mir. Mal runtergebrochen. Die Absicht dahinter war, eine grundlegende Motivation zu finden und die davon ausgehenden negativen Emotionen komplett wegzulenken. Natürlich zur Linken und natürlich zur Beeinflussnahme zu seinen eigenen Standpunkten, zu einer Wählerstimme zum Beispiel. Was dann wieder kritisch ist, aber grundsätzlich können wir an dem Mechanismus erkennen, wie man gut damit umgehen kann. Das ist sozusagen der erste Punkt heute Abend. Aber wenn wir jetzt zum zweiten Abschnitt kommen, nämlich die Frage, was aber, wenn die Meinung zu einer Identität geworden ist, wird das Ganze komplizierter. Das andere ist ja nur ein Wechselwähler, der sagt, ich wähle jetzt die AfD, dann Denkzettel zu machen oder sowas, oder weil ich keine anderen Alternativen mehr habe, nicht wegen einer identitären Verhaltensmaßnahme. Konsistenz in dem Fall, die Beständigkeit des eigenen Selbst- und Weltbildes, ist das größte und stärkste aller psychischen Motivationen. Das muss man da vielleicht dazu sagen. Das kennen wir von den politischen Gesinnungen, unter anderem eben von Neonazis, Linken oder richtig sturen SPDlern, die gar nicht mehr im Sinne ihrer ursprünglichen Wählerschaft denken, sondern ganz stumpf in den Metriken, die ihnen vorgegeben sind. Na, das ist eine Identität geworden, in der GroKo zu regieren zum Beispiel für die SPD. Das ist identitär geworden. Naja, es ist lästig. Warum sollte man ständig umdenken, sich immer wieder auf Neues einlassen? Warum sollte man sich nicht zu etwas bekennen, was man dann ist? Es lästig ist. Es ist lästig, ständig bereit zum Umdenken zu sein. Es ist viel angenehmer, sich klar zu definieren, sich eine feste Identität zu geben. Und um die wird dann eine Mauer aus Irrationalität gebaut, die von den anderen aber, die aber von innen wiederum wie Vernunft aussieht. Die Aluhüte lassen da grüßen oder CDU-Stammwähler. Bequem gewinnt leider sehr häufig bei vielen Menschen. Ich nehme mich da auch nicht raus. Die Kernfrage bleibt aber: Wie will ich mich denn jetzt dann auf Neues einlassen? Oder wie weit will ich das überhaupt tun? Muss sich nicht auch ein linksextremer konservative CSU-Politik anhören im Umkehrschluss? Unwahrscheinlich, da was Sinniges zu finden, aber es könnte ja sein, dass der CSUler in Sachen Steuerpolitik oder vielleicht Buchführung des Bundeshaushaltes eine gute Idee hat, die den Linken weiterhilft. Könnte sein. Es könnte genauso gut auch sein, dass sich die Linken dann beim Thema soziale Gerechtigkeit profilieren, was sie auch versuchen, und dann dem CSUler vielleicht ein paar Sachen mit auf den Weg geben, wofür das C eigentlich steht in seinem Parteinamen. Nun ja, wenn es aber eine Identität geworden ist, kann ich da nicht dagegen argumentieren. Denn genau da wird es dann für mein Wohl, für mein körperliches Wohlbefinden bedenklich, wie damals im Sandkasten. Ich muss also bei der Kassiererin abchecken, ob sie identitär gegen Ausländer ist, weil arische Hintergrund oder sowas in ihrer Argumentation, ne? Wir wissen, Arier sind eigentlich ein persisches Bergvolk und insofern wäre das, wenn sie was gegen den syrischen Flüchtling sagt, ja eher und sich differenziert als Arier, wäre das ja mehr so, hey, wir sind näher aneinander als Alanen in Deutschland. Aber gut, ich verliere mich wieder. Ich muss eben dementsprechend abchecken, ob es identitär gegen Ausländer ist, weil sie sich so fühlt und ähnlich bescheuert empfindet oder ob es nur eine projizierte Angst ist. Mir geht es dabei weder darum, meine eigenen Werte zu relativieren, noch darum, den anderen von jetzt auf gleich zu missionieren, was auch nicht fair ist. Was ja auch einen erhobenen Zeigefingerstandpunkt darstellt. Die Botschaft sollte vielmehr sein, ich grenze mich nicht von dir als Mensch ab, sondern von dem, was du da gerade sagst. Aber ich bin auch interessiert an deinen Gründen. Ich will das verstehen. Bloß, woher weiß ich, dass nicht ich es bin, der sich da gerade eingemauert hat? Sicher sein kann er sich natürlich nie. Aber vielleicht ist ja gerade diese Frage, dieser Selbstzweifel eine Möglichkeit, diese Gefahr zu vermeiden. Vielleicht ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir hier brauchen, die Fähigkeit, die eigene Meinung immer wieder zu hinterfragen. Ich weiß es nicht. Dafür bin ich zu selbstkritisch und zu ambivalent, um eine Antwort klarzugeben. Aber nur so könnte man zumindest annähernd sicher gehen, dass sie sich nicht nur Selbstzwecke darstellen. Und ich finde, es besteht immer ein bisschen Grund zur Hoffnung, dass sich am Ende diejenige Wahrheit durchsetzen könnte, die keinen absoluten Anspruch darauf hat, eine absolute Wahrheit zu sein. Und spätestens jetzt sind die Leute ausgestiegen, weil ich viel zu schnell viel zu viel Output gegeben habe. Böse Lenny. Aufmerksamkeitsökonomie. Gut, ich hole die Leute wieder rein. Piu! Eine Katze rennt durchs Bild. Alles klar, ich habe wieder ein paar Leute dran. Sehr schön, weiter geht's. Aber ich habe schon wieder so viel am Stück geredet. Ich glaube, die Leute müssen jetzt auch noch ein bisschen entspannen, nachdem ich sie wieder reingeholt habe. Und dann kommt wieder Inhalt. Ich kenne das von meinen Workshops, die ich leite. Ich will eigentlich 2 Stunden Theorie in Einheiten in die Leute reinprügeln und am besten gar nicht mehr Impro spielen. Zum Glück tue ich es nicht. Für alle. Wirklich. Naja. So, jetzt kommt was Neues, Geiles, Krasses. Ich habe einen Film gesehen, der heißt Sound City. Schon lange her, dass ich ihn gesehen habe. Weiß nicht, 2013 oder so. Also ganz neu ist der Scheiß nicht, aber er ist halt auch nicht so alt wie Johnny Cash. Ein Song nämlich aus Sound City, super geiler Film, für jeden, der musikaffin ist, empfehle ich zu sehen, von Dave Grohl, Corey Taylor und Rick Nielsen, From Cant to Cant. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Piraten der Lehre. Was tut man eigentlich gegen rechte Ideologie, gegen krasse, kranke, extreme Ideologien? Richtig. So, ich habe einen Vorbau gebastelt, wie man damit umgehen könnte, nämlich mit regem Interesse, mit Interesse an dem Thema und sich hineinversetzen, mit der größtmöglichen Empathie. Und wer das jetzt einsteigt, ihr könnt den Podcast nachhören. Ganz entspannt, ganz cool. Nun ja. Mit diesem Vorbau gerüstet von gerade eben schauen wir auf die Verantwortlichkeit in einem solchen Fall, sagen wir das Phantasialand. Ich möchte erstmal klarstellen, dass diese Toleranz von Weltbildern, die anderen diffamieren und ausgrenzen wollen, eben gar nicht geht. Dafür stehe ich zu sehr auf und vor allen Dingen hinter dem Grundgesetz. Ich feiere das Grundgesetz ist geil, man müsste es nur stringenter durchdrücken und durch und anwenden, das Grundgesetz ist der Hammer. Ist die beste Gesetzgebung und Rechtsanerkennung, die es auf der Welt gibt. Zeigt mir was Besseres. Ich beweise euch, dass es nichts Besseres gibt. Außer ihr zeigt mir natürlich, dass es was Besseres gibt. Ich will natürlich offen dafür sein und mich jetzt nicht selber in meinem Gedankengut einbuddeln, wo ich mich gerade drin verrannt habe und es selber gemerkt habe. Alles nur, um es euch zu verdeutlichen. Das war natürlich der Vorführeffekt. Egal. Okay, aber zurück zum Punkt. Es geht nicht da, Toleranz gegenüber Weltbildern, die ausgrenzen, darzustellen. Firmen, die opportun, also sagen wir, ich will jetzt unbedingt Geld machen, sind, die dabei nicht unterscheiden, ob sie auch Nazis als Kunden haben, sind fahrlässig. Das ist fahrlässiges Handeln. Wer allerdings einen gemeinschaftlichen Ort anbietet als Leistung, wie das Phantasialand, ist nicht auf einem rechtsfreien Raum. Das Phantasialand ist kein unabhängiger Staat, kein rechtsfreier Raum wie zum Beispiel das Internet, auch wenn das viele meinen. Das Netzdurchsetzungsgesetz ist doof, aber grundsätzlich korrekt. Natürlich ist es rechtlich korrekt, Nazis ins Phantasialand zu lassen. Es lässt aber moralisch ganz tief blicken. Da hilft es, finde ich, nicht, mich als jemanden zu betrachten, der versucht, sich moralisch zu erheben. Bin ich nie, war ich nie. Ich bin selbst ein blöder Idiot, der ambivalent mit seinem eigenen Kodex umgeht, den er manchmal auch bricht und bei dem er total schnell hin und her springt und auch total selbstverliebt gerne Radiosendungen gibt, in denen man über Dinge nachdenkt und sich dann hofft, dass es jemand hört. Ansonsten würde er es nicht im Radio tun. Aber ich denke nicht darüber nach, wie viele oder ob. Aber das ist ein anderes Thema. Aber da hilft die Logik, ne? Wenn man sagt, hör jetzt nicht diesem Idioten zu, hört meiner Logik zu. Wenn ich auch die reinlasse, die anderen nicht mal tolerieren wollen, kalkuliere ich mit wahrscheinlichen Eskalationen und Eskapaden. Gut, man kann jetzt sagen, das könnte unter Umständen dazu führen, dass man mehr über dem Phantasialand spricht und das hilft dann dem Unternehmen im Endeffekt, dass mehr Leute kommen. Aber nicht jede PR ist gute PR. Lasst euch das von einem Marketingmanager sagen. Es gibt viele PR und es gibt viele Werbemaßnahmen und schlechte Werbemaßnahmen, die schlecht sind und die nachhaltig dazu führen, dass es dem Unternehmen danach schlecht geht. Diese Sätze, any promotion is good promotion, das stimmt, das kommt von Marketingmanagern, die sich gerade aus einer verkackten Situation rausreden wollen. Nur mal so. Weil wir versuchen, alles positiv darzustellen, auch wenn es gar nicht so ist. Und genauso versucht man es dann auch bei seiner eigenen Arbeitsplatzsicherung, wenn man Kacke gebaut hat. Das ist der Hintergrund. Aber gut, im Fußball ist das genauso. Es ist identitär und damit nicht diskutabel und vielmehr gefährlich für die Sicherheit aller anderen, dass zum Beispiel ein Skinhead im Fußballstadion Juden vergasen will und bei Kontakt dementsprechend auch handeln möchte. Wenn man also den Anspruch hat, möglichst offen und breit Kunden zu generieren, sollte man das überdenken, aus kapitalistischen Aspekten ganz neben der Moral zu agieren. Das war das Ganze, die Causa Phantasialand und die Frage, wie geht man mit rechts um? Nächste Woche werden wir auch über coole Sachen sprechen. Ich habe da verschiedene coole Sachen, über die ich gerne reden würde. Unter anderem habe ich auch einen Gast für das Thema gute Vorsätze, das Netzdurchsuchungsgeschwätz oder Probleme der Moderne und Kosten wie Verpflichtungen in unserer Gesellschaft. Alles ganz gesellschaftlich, wenig politisch und vor allen Dingen mit viel Verplantheit und einem hoffentlich dann gesünderen Lenny, der dann auch nicht nur sich große Texte vorschreibt und hofft, dass er damit irgendwo landet, sondern tatsächlich dem alten Lenny, der fit und verplant durch die Gegend redet. Mich würde allerdings sehr interessieren, hat euch gefallen, dass ich tatsächlich mal so einen Fließtext für mich erstellt habe, um mich nicht zu verzetteln, um nicht völlig durcheinander zu geraten wegen Medikamenteinnahme? Erzählt's mir, schreibt's mir. Mich würde es wirklich interessieren, weil vom Feedback lebe ich ja auch. Wenn ihr diese Sendung also hört, wäre es schön, wenn ihr mir sagt, wie ihr das gefunden habt. Alles klar, ich höre mich, ihr hört euch und ich versuche nicht mehr weiter Cold Mirror nachzumachen mit diesem Abbinder. Ich habe noch ein richtig schönes Lied, was Leute, jeder kennt dieses Lied, aber niemand hört es komplett in der Originalversion. Einmal komplett durch. Und das ist so geil, das Lied, weil man es vergisst, wie geil dieses Lied ist, wie toll das ist und wie sehr das ballert, sagt man so schön. Ich habe lang drum herum geredet, jetzt kommt John Denver. Gott hab ihn selig mit Take Me Home Country Roads.